Habe ich da Jürgen Neumann von Freifunk am Telefon?
Ja, der ist am Apparat.
Ja, hallo, ich begrüße dich.
Hallo.
Ja, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich glaube, diese Problematik, die wir jetzt aufgeworfen haben, was ist eigentlich, wenn ich Internet für jedermann anbieten will, die beschäftigt euch ja schon länger, auch was für rechtliche Auswirkungen das haben kann. Du hattest mir dazu eigentlich schon mal eine längere Auskunft gegeben und ich fand das ja auch großartig, was Freifunk ist. Möchtest du noch mal vielleicht kurz sagen, was Freifunk für eine Organisation genau ist?
Ja, Freifunk ist eine Community, also ist eine lose Community, ist keine feste Organisation. Und das, was man heute auf Freifunk.net im Internet findet, ist eigentlich die Anstiftung für jedermann und jeder Frau, dort, wo die Leute möchten, sich selbstständig per WLAN eine eigene Netzwerkinfrastruktur aufzubauen. Internet ist eigentlich nur ein Dienst, der in so einem lokalen Intranet, in einem selbstgebauten WLAN-Netz, dann natürlich eine wichtige Rolle spielt für die meisten Menschen. Aber Freifunk kann es theoretisch erstmal auch ohne einen Internetzugang geben. Entstanden ist die ganze Geschichte vor 8 Jahren in Berlin, als wir mit der Tatsache konfrontiert waren, dass in vielen Teilen Berlins nach der Wiedervereinigung einfach kein schnelleres DSL zur Verfügung stand und viele Leute noch ISDN nutzen mussten, um ins Internet zu kommen. Und wir dann versucht haben, per WLAN erste Linkstrecken in die Teile der Stadt zu bauen, wo es eben schnelleres Internet gab. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass wir angefangen haben, eine Meta-Community zu gründen, dem Ding einen Namen zu geben. Und heute ist Freifunknet in allen größeren Städten vertreten und auch in vielen kleinen Dörfern, vielen Gemeinden, besonders in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, wo es eben bis heute auch noch kein schnelles Internet gibt.
Ja, was ist denn deine Einschätzung? Weil heute kocht das ja irgendwie so dieses Thema, wenn man ins Internet so in die geeigneten Foren guckt, so ein bisschen hoch, so nach dem Motto, der Bundesgerichtshof sagt, ich muss WLAN zumachen und ich muss vor allen Dingen auch noch ein geeignetes Passwort wählen. Kriegt man das nicht als Freifunker mit der Angst?
Nö, also ich glaube, die Leute, die wirklich Freifunk machen und machen wollen, haben da jetzt erstmal nicht so große Angst. Trotzdem ist es sehr ärgerlich, weil es bedeutet ja im Prinzip, wenn man jetzt mal das länger weiter vorausdenkt, dann heißt es eigentlich die Frage, dürfen wir weiterhin anonym ins Internet oder nicht? Und das ist der ganz große Streitpunkt, um den es hier eigentlich geht. Und ich glaube nicht, dass den meisten Leuten dieser Zusammenhang klar ist. Denn wenn man so Störerhaftung hört oder anonymer Internetzugang, dann denkt man immer an die anderen. Aber dass es eigentlich auch um einen selber geht, wenn man mit seinem Smartphone oder seinem Netbook irgendwo im Café sitzt und jetzt da diesen komfortablen, kostenlosen Internetzugang möchte. Oder eben auch in der Bibliothek, an der Uni. An vielen Orten gibt es heute frei zugängliche Internetzugänge. Und die große Frage, die sich hier stellt, ist, wird es die in Zukunft noch geben? Was dann im Umkehrschluss natürlich bedeutet, wenn es die nicht mehr gibt, ist jeder Schritt, den ich im Internet tue, jede Seite, die ich aufrufe, nachverfolgbar. Ich werde zum gläsernen Menschen und die Konsequenzen daraus, die möchten wir uns nicht weiter ausdenken.
Ja, jetzt hattest du gerade einen Begriff genannt, Störerhaftung. Was bedeutet das?
Ja, Störerhaftung ist ein ganz tolles Wort. Störerhaftung bedeutet, wenn jemand anders über meinen Access Point etwas tut, wogegen wiederum jemand anders was hat, in dem Fall zum Beispiel die Content-Industrie, und ich meinen WLAN-Access Point nicht sicher verschlüssel. Da hat ja das BGH heute auch in dem Urteil nochmal bekräftigt, dass es also nicht reicht, es überhaupt zu verschlüsseln, sondern man muss es zum Zeitpunkt der Installation mit dem sichersten verfügbaren Schlüsselverschlüsselungsverfahren verschlüsseln. Also wenn ich das nicht tue, dann bin ich in der Mithaftung und muss mir zumindest so eine Abmahnung gefallen lassen. Freundlicherweise hat sich das BGH heute aber dafür entschieden, dass dann diese Abmahngebühr maximal 100 € betragen darf und hat sich auch ausdrücklich dafür ausgesprochen, dass wenn ich selber nicht derjenige war, der diese Datei dann runtergeladen hat oder zum File-Sharing angeboten hat, dass ich dann wenigstens nicht noch Schadensersatzansprüche erfüllen muss. Also das heißt, die Content-Industrie kann mich nicht schadensersatzpflichtig machen, aber ich muss die Abmahnung akzeptieren, 100 Euro bezahlen und dafür sorgen, dass sowas nie wieder über meinen Access Point passiert.
Das ist ja auch eine ganz eigenartige Geschichte, weil wie sollte man das überhaupt sicherstellen dann?
Naja, also Leute, die sich technologisch besser mit WLAN und den zur Verfügung stehenden Verschlüsselungsverfahren auskennen, wissen natürlich, dass es eine echte und absolute Sicherheit in dem Zusammenhang gar nicht geben kann. Es wird immer möglich sein, in technische Systeme einzubrechen. Und von daher leben also auch die Leute, die ihr Bestes tun, damit dass theoretisch jemand diesen Anschluss nutzen kann.
Jetzt hast du doch bestimmt auch irgendwie gesehen, dass das Urteil teilweise bejubelt wurde und teilweise so ein bisschen Resignation da war, oder?
Ja, der Jubel geht vielleicht in die Richtung, die ich ja auch eben schon angesprochen habe, dass nämlich die Schadensersatzansprüche der Content-Industrie nicht erfüllt werden müssen. Das heißt, die haben ja manchmal horrende Forderungen und sagen, Mensch, da sind uns aber enorme Schäden entstanden, weil irgendein Schlagertitel 5-mal von jemand anders aus dem Internet geladen wurde.
Vor allen Dingen, glaube ich, angeboten, ne? Ich glaube,
ja,
angeboten. Das Laden ist gar nicht so...
Ich meine, der Schaden entsteht in dem Moment, wo es von mir, dem ich das anbiete, also besser gesagt, nochmal zur Klarstellung. Also es geht darum, denjenigen ausfindig zu machen, der es anbietet. Der Schaden wird aber natürlich in der Menge der Downloads gemessen.
Ja, und gut, da wo Resignation da war, muss ich ja auch mich, glaube ich, dann nochmal wiederholen, weil eigentlich gilt doch dieses Urteil gar nicht so für die Leute, die tatsächlich WaveLAN offen anbieten, oder? Weil, ich sagte schon, so ein Urteil gilt halt immer nur eigentlich für den Einzelfall und in diesem Falle ging es um, ein schlecht gesichertes WaveLAN. Heißt das, Man muss sich irgendwie so entscheiden, ob man offen sein will oder ob man das sichern will?
Also was man, glaube ich, auf keinen Fall machen sollte, ist quasi unabsichtlich offen zu sein. Mhm. Insofern hast du recht, man sollte sich entscheiden, ob man wirklich ein offenes Netz betreiben möchte oder eben ein verschlüsseltes. Wenn man ein verschlüsseltes betreiben möchte, sollte man es möglichst sicher verschlüsseln. Und wenn man ein offenes betreiben möchte, und hier bringt uns das Urteil, glaube ich, überhaupt nicht weiter, dann ist bis heute unklar, was das eigentlich bedeutet.
Ja, du hattest mir mal erzählt, dass Freifunk bisher noch nie richtig ernstzunehmende rechtliche Schwierigkeiten hatte, obwohl es WaveLAN offen anbietet. Stimmt das noch?
Nein, mittlerweile gab es auch Abmahnungen einiger Leute, die im Zusammenhang von Freifunk einen offenen Access Point angeboten haben. Allerdings sind diese Verfahren quasi noch schwebend und deswegen kann man gar nicht genau sagen, was dabei eigentlich rauskommt. Also wir warten nach wie vor darauf, dass wir einen konkreten Fall mal wirklich bis in die höchste Instanz durchexerzieren können, damit dann mal diese Rechtsunsicherheit aufgehoben wird.
Ja, das heißt, wenn man sich so als Freifunkanbieter irgendwie engagieren will, aktiv unterwegs sein will, dann sollte man sich irgendwie, man sollte es vielleicht nicht alleine sein WaveLAN offen anbieten, sondern vielleicht dann in Gemeinschaft mit den Freifunkleuten, weil man dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen Rückendeckung hat oder das gemeinsam durchstehen kann, falls es da Ärger gibt.
Ja, wir haben ja eine extra Webseite jetzt ins Leben gerufen, die heißt freifunkstattangst.de und haben auch einen Spendenaufruf gestartet und bitten alle Leute, die sich weiterhin dafür stark machen möchten, dass es freien, offenen Internetzugang gibt, uns auch mit Spenden zu unterstützen, weil solche Gerichtsverfahren und Anwaltskosten sind eben nicht ganz niedrig. Und das Zweite ist, dass auch das Haftungsrisiko für die einzelnen Betroffenen sich wesentlich besser anfühlt, wenn die wissen, dass es eine gute finanzielle Unterstützung auch durch den Förderverein Freie Netzwerke für sie gibt.
Mhm. Auf welcher Ebene spielen sich jetzt die Verfahren irgendwie gerade ab?
Im Moment noch gar nicht ernsthaft. Also es gibt eben die übliche Aufforderung, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben von so Abmahnvereinen. Und das haben wir in dieser Form natürlich nicht getan, sondern haben denen eine abgewandelte Unterlassungserklärung geschickt. Und wir warten auf weitere Schritte der gegnerischen Seite. So.
Mhm. Ja.
Kann sich natürlich auch jetzt relativieren, weil wenn die wissen, sie kriegen maximal 100 Euro, vorher haben sie ja richtig schön dickes Geld damit verdienen können, kann es auch sein, dass sie das Interesse sehr schnell daran verlieren und solche Verfahren in Zukunft vielleicht auch viel seltener vorkommen. Weil bisher war es ja eine sehr lukrative Geldquelle, irgendwie Leuten zu unterstellen, Mensch, ihr habt ja hier über euren Access Point wurde Musik getauscht und natürlich zahlt man lieber 400 Euro und für die Unterlassung an Bearbeitungsgebühren als die angedrohten 40.000 Euro Schadensersatz. Aber da hat sich ja heute das BGH sehr glücklich artikuliert und meinte, das geht also nicht, sondern man muss maximal 100 Euro bezahlen und für den Schadensersatz muss man nicht aufkommen, wenn man es nicht war.
Ja, führt mich ja irgendwie zu einem Punkt, den ich eh noch nie ganz verstanden habe. Wenn ich meinen Access Point zur Verfügung stelle und andere Leute surfen da mit, ob das jetzt eine Wohngemeinschaft, Familie oder irgendjemand auf der Straße ist. Okay, es gibt die Störerhaftung, ich muss dann für das einstehen, weil ich das Ding irgendwie aufgebaut habe. Aber im Grunde lässt sich das ja gar nicht irgendwie zurückverfolgen bis zu einzelnen Personen. Das ist tatsächlich der Punkt, der noch nie Thema war vor Gericht.
Das verstehe ich jetzt nicht genau. Also die Rückverfolgung geht immer bis zu demjenigen, der den Internetanschluss hat.
Ja, aber das ist bei Providern ja auch so und die leiten auch Datenverkehr durch.
Ja, da ist ein großer Unterschied. Als Freifunker, Freifunkerin ist man eben nicht Provider, leider oder auch nicht, wissen wir nicht genau. Jedenfalls in dem Fall, in dem es zu einer Abmahnung kommt, wird erstmal nicht davon ausgegangen, man sei ein Provider.
Mhm.
Wenn man ein Provider wäre, wäre die nächste Frage, welche Pflichten hätte man? Also müsste man dann vielleicht irgendwas protokollieren oder so? Und auch da existiert eine Grauzone, weil ganz klar ist, ich als Privatperson darf also auf keinen Fall jetzt die Kommunikationsdaten von Leuten, die meinen Access Point benutzen, im größeren Umfang mitprotokollieren, weil da gibt es ein Datenschutzgesetz und auch ein Fernmeldegeheimnis und so weiter. Da würde ich ja in deren Datenfluss oder Datenströme einbrechen oder mich darüber in Kenntnis setzen, mit wem die da Informationen austauschen und das geht mich eigentlich gar nichts an.
Mhm. Das heißt, da kämen auch Pflichten eventuell auf einen zu, wenn man das in Anspruch nehmen wollte.
Ja, das ist auch unklar. Also es ist ja auch klar, dass man jetzt nicht einer Einzelperson zumuten kann, in größeren Umfang Daten zu speichern und zu archivieren. Außerdem, was für Daten? Jeder weiß, dass ich die MAC-Adresse von einem Computer einfach fälschen kann oder verändern kann. Es geht ja noch nicht mal um Fälschen. Und jetzt kommt irgendjemand mit seinem Notebook mit einer geänderten MAC-Adresse, loggt sich in meinen Access Point ein. Was soll ich denn da zurückverfolgen? Also wenn ich den nicht auffordere, mir seinen Personalausweis zu zeigen, was ich auch nicht darf, dann ist diese ganze Informationsbeschaffung und Überwachungstheorie oder Kette, die funktioniert überhaupt nicht.
Ja.
Andererseits ist es natürlich so, dass jeder, der mit einem WLAN-fähigen Gerät rumrennt, auch wunderbar zu orten ist. Also ich denke, wenn jemand wirklich längerfristig kriminelle Dinge über ein unverschlüsseltes WLAN-Netz macht, ist er ganz schön bescheuert, weil in dem Moment, wo die Ermittlungsbehörden wirklich auf ihn aufmerksam werden, also es jetzt nicht um eine kurze oder einmalige Geschichte sich handelt, sondern jemand da wirklich in größerem Stil irgendwas tut, muss dem Menschen auch klar sein, dass er die ganze Zeit mit einem Sender rumrennt und also von den Behörden auch relativ einfach ausfindig zu machen ist.
Eine andere Geschichte, wir haben ja bei der Post, na, oder bei Telefonzellen irgendwie schon die Möglichkeit, anonym zu kommunizieren. Können was im Briefkasten werfen, wir können auf der Straße irgendwie einfach zur Telefonzelle gehen, na, jemanden anrufen und na, grundsätzlich lässt sich das ja nicht zurückverfolgen. Gibt es sowas wie oder ein Recht auf anonyme Kommunikation? Ist das irgendwo festgeschrieben?
Das ist eine sehr gute Frage, die wir gestern auch in einer Runde mit einem Anwalt diskutiert haben. Also, das ist ja letztlich eine verfassungsrechtliche Frage, beziehungsweise eine grundsätzliche politische Frage, ob es mir also weiterhin erlaubt ist, anonym mir Informationen im Internet zu beschaffen. Und ich glaube, die besondere Situation am Internet ist eben, dass es ein hybrides Medium ist, was einerseits dazu dienlich ist oder sein kann, eben Informationen zu lesen. Ich kann da auf verschiedene Webseiten gehen, kann mir Inhalte durchlesen, aber ich kann ja auch Inhalte über das Internet selber verbreiten oder eben auch Dateien, wie zum Beispiel Musikdateien, Filme etc. selber durchs Internet schicken. Und an der Stelle ist das Internet ein Medium, was jetzt nicht so einfach mit anderen Medien zu vergleichen ist. Also mir würde es davor grauen, wenn ich wüsste, dass es für jeden nachvollziehbar wäre, welche Internetseiten oder was ich mir da so im Internet angucke und durchlese. Ich finde, das geht niemandem etwas an. Da muss ich also ein bestimmtes Schutzrecht haben.
Das hieße eigentlich eher passives Kommunizieren im Sinne von Konsumieren.
Ja, in dem Sinne würde ich sagen, dürfte es auf keinen Fall für andere transparent sein, was ich da im Internet mir durchlese. Also es kann nicht sein, dass wenn ich irgendwie selber im Sinne von Recherche mir jetzt irgendwelche Artikel durchlese, dass dann für andere nachvollziehbar ist, auf welchen Webseiten ich war. Also ja. Ich finde, das geht niemandem ohne jetzt...
Aber das Komische ist ja schon, dass es diese Art von Kommunikation, nämlich anonyme, beim Telefonieren und bei der Post ohne weiteres gibt, bei der Briefpost. Aber dass das beim Internet irgendwie immer wieder in Frage gestellt wird und auch noch nicht rechtlich geklärt ist.
Ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Das eine ist, dass die heraufbeschwörten Horrorszenarien, die jetzt durch das Internet ermöglicht werden, angeblich, also ich sage jetzt Stichwörter wie Kinderpornografie, Terrorismus etc. pp., sind also wirklich die größt anzunehmenden Katastrophen und Verbrechen. Früher kamen auf jeden Fall noch Neonazis dazu. Und das heißt, da wurde das ganz große Schwert, die ganz große Keule rausgeholt, um quasi so einen Kontext zu schaffen, wie das Internet ermöglicht die schlimmsten Straftaten, die man sich nur vorstellen kann. Und deswegen muss es dringend überwacht werden, kombiniert mit der Allmachtsfantasie, dass man eben so eine technische Kommunikation ja eigentlich auch perfekt technisch kontrollieren können muss. Das heißt, am liebsten vermute ich, wäre einigen Leuten, wir hätten gleich so einen RFID-Chip unter der Haut und überall, wo wir ins Internet gehen, wird der kurz ausgelesen, dann weiß jeder Bescheid, wer ich bin und was ich eigentlich, wie viel Geld ich habe etc. pp. Und ich glaube schon, dass es Leute gibt, die so eine Fantasien haben, so eine totale Kontrollfantasie und die sich wünschen, dass alles eben maximal überwacht wird. Ist in unserer Kultur auch sehr interessant, weil zum Beispiel haben wir bis heute keine Nummernschilder an Fahrrädern. Jetzt könnte ja auch jemand auf die Idee kommen,
stimmt, Skandal.
Dass man mit einem Fahrrad ja schließlich auch jemand über den Haufen fahren kann und ein Fahrrad kann man auch als Fluchtfahrzeug für einen Banküberfall benutzen. Und es wurde auch in der Vergangenheit schon mehrmals darüber diskutiert, ob wir nicht an Fahrrädern auch Nummernschildern einführen sollten. Aber bisher hat es eben keiner getan, weil offensichtlich in der Gesellschaft ein Konsens darüber besteht, dass der potenzielle Schaden, den ich mit einem Fahrrad anrichten kann, diesen Aufwand gar nicht rechtfertigt. So, und ich behaupte, dass die Horrorszenarien, die was die potenziellen Verbrechen, die man im Internet begehen kann, betrifft, völlig übertrieben sind und dass man wirklich wieder auf den Teppich und den Boden der Tatsachen zurückkommen sollte und sich mal überlegen sollte, um welche Freiheiten wir uns eigentlich berauben, wenn man jetzt den anonymen Zugang zum Internet abschafft. in einer Zeit, wo es erstmalig möglich ist, dass wir aufgrund der Geräte, jedes Smartphone, Netbook etc. lebt letztlich davon, dass ich einen schnellen und kostengünstigen oder am besten kostenlosen Internetzugang überall habe. Und jetzt genau in dieser Zeit fangen wir also an, uns dessen zu beschneiden, bloß weil irgendwelche Partikularinteressen der Content-Industrie hier im Moment völliges Übergewicht in der Diskussion haben.
Ja, und die treiben das ja momentan irgendwie immer noch in der Richtung an.
Das sind die Worte, also da wird von Verbrechen geredet und von den schlimmsten Dingen, die man sich so vorstellen kann. Also man muss auch mal das vergleichen zu anderen theoretisch möglichen Straftaten und muss einfach das wieder zurückbringen in einen vernünftigen Kanon und in eine vernünftige Wertehierarchie und sich genau überlegen, welche Freiheiten gibt man hier eigentlich auf und wer profitiert davon, wenn es hier so eine restriktive Handhabung und Rechtsprechung gibt.
Gut, ja, das habt ihr noch Fragen? Na, ich frage meine Kollegen. Nee, keine.
Doch, da kommt doch ja? Noch rein. Genau. Ich habe mal eine Frage, wie das Verständnis zu dem ist. Wenn ich jetzt so einen Access Point betreibe und den auch offen lasse, wie weit wird denn dann in Zukunft dieses Urteil eine Auswirkung haben, dass wer jetzt in der Beweispflicht ist? Also wenn jetzt über diesen Access Point urheberrechtlich geschütztes Material angeboten wurde im Internet, muss ich nachweisen, dass ich es nicht war? Oder muss der Urheberrechtsbesitzer nachweisen, dass ich es war?
Naja, also, der Weg.
Kann ich ja, genau. Oder kann ich mich deswegen berufen, es war offen und deswegen ist es gar nicht klar, wer es war, wenn ich keine Logdateien und nichts pflege?
Also der erste Schritt wäre sozusagen der normale Fall, wenn man jetzt in so einer im Freifunksinne denkt. Möglicherweise bin eben nicht ich derjenige, der da illegale oder Musikdateien getauscht hat, sondern es war irgendjemand. So. Und die Beweispflicht liegt in dem Fall erstmal bei dem Rechteinhaber, der sagt, hier liegt eine Störerhaftung vor und holt sich über diese Argumentation vom Provider die entsprechenden die IP-Adresse und über die Ermittlungsbehörden dann weiter die Daten, zu wem die gehören. So. Und dann unterstellt er einem ja, man wäre das gewesen und jetzt kann man sagen, ja okay, ich war es nicht. Wie im konkreten Fall ja, möglicherweise war ich sogar gar nicht da, weil ich im Urlaub war. Aber dann genau greift eben die Störerhaftung, die sagt, na gut, aber du hast ja dein Gerät hier offen gelassen und somit bist du mindestens mitverantwortlich dafür und musst jetzt hier akzeptieren, dass du eine Abmahngebühr bezahlst und auch eine Unterlassungserklärung unterschreibst und dafür sorgst, dass das eben nicht nochmal vorkommt.
Aber das würde ja dann im Endeffekt heißen, dass ich danach nicht mehr ein offenes WLAN anbieten kann.
Ganz genau. Und das ist die spannende Frage, weil, ich meine, wie schon gesagt, Freifunk geht es ja genau darum, ein offenes Internet anzubieten. Und wenn jetzt eben das genau dann nicht mehr geht, dann würde das heißen, wir können zumindest in den Freifunknetzen keinen offenen Zugang mehr zum Internet anbieten. Und hier steht meiner Meinung nach Interesse gegen Interesse. Und das müsste man jetzt einfach mal durchstreiten, welches Interesse da eigentlich im Vordergrund steht. Ob es wichtiger ist, dass Leute an möglichst vielen Orten möglichst unkompliziert und kostenlos ins Internet können und das auch anonym. Oder ob es wichtiger ist, dass halt irgendwelche großen Firmen tatsächlich nachweislich so einen großen finanziellen Schaden dann dadurch haben, dass es rechtfertigt, offene Netze überall zu schließen. Nochmal. Und ganz interessant finde ich ist auch die Frage, wie ist es eigentlich in Cafés, Hotels, Bibliotheken, überall dort, wo das als zusätzliche Dienstleistung angeboten wird. Da kann man sich ja fragen, ob zum Beispiel die Interessen, die jetzt ein Cafébetreiber oder Hotelbetreiber hat, seinen Gästen einen möglichst komfortablen und zeitgemäßen Aufenthalt zu ermöglichen, ob das dann nicht wichtiger wiegt, als zu sagen, das darf aber nicht sein, weil da könnte ja und so weiter.
Nochmal eine Frage zu den Beweisen. Du hast gesagt, dass von außen Beweise auf mich einwirken können, die mir unterstellen, dass ich irgendwelche illegalen Aktivitäten vollzogen habe, gibt es irgendwelche Mittel, die ich als Privatperson oder eben auch als Freifunkanbieter habe, um so etwas wie einen Gegenbeweis anzutreten?
Naja, also nochmal zurück auf den konkreten Fall. Also wir reden nicht von Straftaten. Ja, wenn es um Straftaten geht, ermittelt die Staatsanwaltschaft und es gilt immer, dass die dir nachweisen müssen, dass du es warst. Also es geht, davon reden wir nicht. Ja, wir reden davon, dass im Prinzip eine zivilrechtliche Klage gegen dich erhoben wird, weil jemand sagt, du hast ihm geschadet. Und dieser Trick mit der Störerhaftung ist nur der Weg, wie kommen die eigentlich an deine Daten. Und naja, und dann musst du in dem Sinne keinen Gegenbeweis antreten, weil wir jetzt in dem konkreten Urteil gesehen, derjenige, der im Urlaub war, der kann es ja gar nicht gewesen sein, weil der war ja im Urlaub. Aber es interessiert niemanden, weil eben gesagt wird, naja, okay, es wurde ja aber über deinen Access Point gemacht, also bist du irgendwie da mit drin verwickelt und das, weil du nicht Sorge dafür getragen hast, dass andere das über deinen Access Point machen können.
Das heißt also, ich kann theoretisch könnte man ja sagen, na gut, ich könnte ja jetzt mitprotokollieren, das darf ich aber alleine schon aus rechtlichen Gründen wieder nicht, weil ich dann ja in so eine Richtung Provider Institution gehen würde. Das heißt also, wie ich mich drehe und wende, ich habe eigentlich technisch oder formal juristisch überhaupt keinen anderen Weg, als das unterm Strich zu akzeptieren, wenn es soweit kommt.
Naja, also das wissen wir nicht, weil es gab ja eben diese Auseinandersetzung noch nicht wirklich. Also selbst wenn man jetzt mitprotokollieren würde, ist schon mal die Frage, was protokolliert man denn da eigentlich mit? Also ich meine, okay, im Zweifelsfall habe ich eine MAC-Adresse von irgendeinem Gerät, aber keiner weiß, wem das gehört, weil ich muss ja auch, wenn ich mir heute irgendwo im Laden ein Notebook oder ein Netbook kaufe, da muss ich ja nicht meinen Ausweis vorzeigen. Das heißt, der Zusammenhang zwischen irgendeiner MAC-Adresse und einer Person, der ist ja schon mal per se gar nicht gegeben. Und jetzt logge ich mit, dass also eine mir unbekannte MAC-Adresse tut irgendwas im Internet, was sie nicht tun soll. Toll. Also ich meine, selbst wenn ich es mitloggen würde, hätte ich nichts gewonnen. Es sei denn, die Person hätte irgendwie bei mir einen Account und ich hätte irgendein geschäftliches oder juristisches Vertrag mit der Person, wo ich dann auch weiß, wer das ist. Aber das hat doch alles nichts mehr damit zu tun, dass man mal eben schnell und kostenlos irgendwo ins Internet kommt. Das würde ja heißen, ich müsste dann im Café erstmal meinen Personalausweis vorzeigen und die müssten dann kontrollieren, dass ich auch ich bin und dann müssen sie sich irgendwie meine MAC-Adresse aufschreiben und so weiter und so fort oder mir ein eindeutiges Passwort geben, was nur ich hätte. Alles ganz schrecklich. Also wollen wir alles nicht haben, denke ich.
Das heißt, würdest du sagen, dass man heute, wenn ich heute Freifunker werden möchte und ich frage jetzt einfach mal so ins Blaue, ohne einen juristischen Rat haben zu wollen, würdest du sagen, dass ich eine gesunde Portion Kampfgeist und Idealismus mitbringen muss? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich ist das eine Sache, da kann jeder ohne Probleme mitmachen. Er muss eben nur wissen, was eventuell für Risiken auf ihn warten. Aber im Grunde genommen ist das genauso gut, könnte er auch Lotto spielen.
Naja, also ich finde es schon wichtig, dass die Leute, also es sind zwei Dinge. Bei Freifunk mitmachen heißt ja nicht automatisch, dass ich meinen Internetanschluss teile. Also bei Freifunk mitmachen heißt erstmal, dass ich einen Access Point möglichst gut erreichbar installiere. Wenn ich keine Lust habe, stelle ich den in mein Fenster. Wenn ich wirklich eifrig bin, baue ich mir eben eine hübsche Antenne auf dem Balkon oder aufs Dach. Und ich diene erstmal als Relaisstation und bin ein Knotenpunkt in dem lokalen Freifunk-Intranet. So, das heißt eigentlich bei Freifunk mitmachen. Und jetzt die Entscheidung zu sagen, innerhalb dieses Freifunknetzes möchte ich auch Internet anbieten, die soll man sich schon überlegen, einfach aus dem Grund, weil im Moment die Rechtslage nicht eindeutig geklärt ist. Und natürlich würde ich begrüßen, wenn möglichst viele Leute das trotzdem tun. Ich tue es auch. Aber man muss sich schon drüber im Klaren sein, was es heißt. Die zweite Sache ist, dass wir auch technische Methoden anbieten, um File-Sharing-Protokolle aus dem Verkehr herauszufiltern. Das ist im Sinne von Freifunk nur an der Grenze zum Internet auch möglich, weil wir innerhalb des Freifunknetzes das sogenannte Pico-Peering Agreement verfolgen wollen, wo wir sagen, hier soll der Datenverkehr wirklich ungehindert und ungefiltert von einer Person zur anderen fließen. Also hier wollen wir nicht intervenieren. Aber wie ich vorhin schon sagte, ist der Übergang zum Internet die Grenze zwischen Freifunk und dem Rest der Welt. Und da bestimmen nicht wir die Regeln, sondern wie wir jetzt ja an dem Beispiel sehen, eben andere. Und natürlich wäre es doof, nicht auf die Regeln zu reagieren. Und deswegen gibt es in der Freifunk-Firmware auch die Möglichkeit, einen File-Sharing-Filter am Gateway zu installieren. Aber auch da muss man sich dann wiederum im Klaren sein, dass das auch kein hundertprozentiger Schutz ist, sondern maximal eben hilft, dass irgendein Daddel, der nicht weiß, wie er sein File-Sharing-Programm richtig einstellt, eben jetzt wahrscheinlich kein File-Sharing mehr machen kann. Aber jemand, der sich wirklich auskennt, würde es natürlich trotzdem weiter schaffen. Und diese Schlacht wollen wir auch gar nicht wirklich führen, sondern wir sagen nur, wir tun, was in unseren Möglichkeiten steht als Gateway-Betreiber und sind jetzt nicht völlig unbedarft, sondern sagen, ja, okay, kann sein, dass hier File-Sharing gemacht wird, ist doof, deswegen kann man da halt so einen Filter installieren und den Rest wissen wir alle nicht, weil es gibt eben diesen juristischen Fall noch nicht, dass es einmal durchexerziert wurde, was das dann eigentlich bedeutet.
Mich würde ja nochmal interessieren, weil ihr wahrscheinlich das Thema doch irgendwie oft besprecht und verfolgt, wie sich denn der Deutsche sozusagen die Datenschutzriege dazu irgendwie positioniert, weil ich finde, die laufen sehr viel gegen irgendwelche Fotos von Häusern, machen da viel Werbung, aber was wir ja vorhin hatten, um den Bogen nochmal zu schließen, zu dem anonymisierten oder pseudonymen Zugang zu Kommunikationsmedien, gibt es da Rückendeckung, ist das überhaupt auf dem Radar von denen oder ist denen das ziemlich egal?
Den Leuten noch nicht so richtig bewusst und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass wir uns auch zukünftig noch mehr darum bemühen, zu vermitteln, über was hier eigentlich gesprochen wird. Weil Freifunk, da kann man irgendwie denken, naja, das sind diese komischen WLAN-Nerds, interessiert mich alles nicht. Und was ich auch schon meinte, so Wörter wie Störerhaftung versteht kein Mensch. Und immer, wenn man von Anonymität spricht, ist es heute leider so, dass man auch schon in eine Ecke gestellt wird, mit der sich die meisten Menschen erstmal gar nicht in einen Zusammenhang bringen. Aber ich glaube nicht, dass den Menschen da draußen wirklich klar ist, dass wir über nichts anderes reden, als dass das tolle Gadget, was sie sich gerade im Computerladen gekauft haben, was WLAN-fähig ist, eigentlich nirgendwo mehr so richtig benutzen können und dann angewiesen sein werden auf langsame und teure UMTS-Anschlüsse, um halt mobil ins Internet zu kommen. Und ich glaube nicht, dass den meisten klar ist, wie schön es doch eigentlich sein könnte oder wäre, wenn es eine breit gestreute, offene WLAN-Infrastruktur gäbe, die für jeder Mensch offen ist und über die ich mich einfach mit dem Internet verbinden kann. Ein anderer Punkt, der auch völlig ungeachtet bleibt, ist, dass es natürlich auch einen großen Unterschied macht, ob so wie in Berlin, wo ich lebe, in den Häusern, die man hier so hat, halt teilweise bis zu 20, 30 WLAN-Access-Points betrieben werden, weil jeder natürlich seinen eigenen jetzt hat, aufgrund auch solcher Urteile, oder ob man sich nicht so eine Infrastruktur teilt und damit zum Beispiel auch die notwendige Strahlendosis, mit der wir uns alle umgeben, auf so ein vernünftiges Minimum reduziert. Also da gibt's noch eine ganze Menge Argumente, die aus meiner Sicht sehr dafür sprechen würden, darüber nochmal genauer nachzudenken, was das eigentlich alles bedeutet.
Ja. Ja, Jürgen, das war doch ein interessanter Einblick, ne, in die Freifunk-Ecke. Ich denke mal, ihr habt noch andere Interessen, die eure schönen Ideen, die ihr euch ausgedacht habt, die ich auch gerne unterstütze, bekämpft, nämlich zum Beispiel die Internet-Provider, die Access-Provider, die sagen so, ja, das ist ja blöd, wenn die sich alle das Internet teilen, dann verdienen wir ja weniger Geld, aber das wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Da habt ihr ja sicherlich auch mit zu kämpfen, oder?
Nee, bisher gar nicht. Also ich denke auch, also ich sehe auch Freifunk gar nicht in so einer Position, muss ich sagen.
Ja.
Also ich glaube, dass...
Ich finde ja auch den Ansatz, dass man sagt, es geht gar nicht um Internet. Erstmal geht es darum, dass man sich untereinander vernetzt.
Genau.
Genau, Bürgernet. Auf jeden Fall danken wir dir erstmal für die Auskunft. Das war Jürgen Neumann von Freifunknet und auch neuerdings freifunkstadtangst.de oder net?
Jürgen?
De. Freifunkstadtangst.de. Und ja, kommentiert haben wir oder besprochen haben wir das heutige BGH-Urteil zu offenen WLANs. Okay, vielen Dank. Tschüss.
Ja, tschüss.